Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir begrüßen Sie beim Verkündigungsprogramm der Bibelgemeinde Berlin. Vers für Vers legen wir Ihnen das lebendige Wort Gottes aus. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an unserem Audiomaterial und wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören und Nachdenken.
Es freut mich, dass ich heute unseren zweiten Teil bringen darf von unserer kleinen Miniserie über 1. Johannes 4, Verse 1 bis 6, was ich vor knapp 2 Monaten angefangen habe. Und ich hoffe, dass sich die meisten von euch noch ein bisschen daran erinnern, was wir letztes Mal besprochen haben. Aber ich werde heute auch einiges davon wiederholen. Lasst uns zum Anfang gleich mal das 5. Buch Mose aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 13. Wir lesen die Verse 1 bis 6. 5. Mose 13, 1 bis 6. Da heißt es: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lass uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, eurem Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr dein Gott dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Nun, in dieser Stelle kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Juden im Alten Testament einen Propheten nicht in erster Linie daran prüften, ob er Wunder tun konnte, sondern vielmehr daran, was er über Gott sagt. Stimmte seine Lehre mit der Lehre des Wortes, was wir gesehen haben in Vers 1, überein oder nicht? Im Neuen Testament und speziell in dem Abschnitt, den wir letztes Mal angefangen haben zu studieren, ist das Prüfungskriterium für einen wahren Propheten in erster Linie, was er über Christus lehrt, unter anderem. Warum? Nun, das haben wir beim letzten Mal gehört. Unsere Errettung basiert auf einem richtigen und wahren Verständnis von Christus und wer er wirklich ist. Alles andere sind Irrlehren, die letztendlich zur Verdammnis führen. Manchmal oder sogar oft besteht der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum nur in einigen Details. Wie man so schön sagt, eine halbe Wahrheit ist auch eine ganze Lüge. Oder auch 90% Wahrheit ist trotzdem 100% Lüge. Ich habe euch beim letzten Mal dieses Beispiel des Arianismus vorgestellt, eine Irrlehre, die ungefähr 310 bis 320 nach Christus aufkam, und habe euch danach aufgezeigt, dass die Unterschiede zwischen Wahrheit und Irrtum manchmal oder eben oft sehr fein und klein und auf den ersten Blick eigentlich unbedeutend sind. In der Frage des Arianismus hing die Lehre der Gottheit Jesu Christi buchstäblich an einem einzigen Buchstaben. Das haben wir letztes Mal gehört, der Buchstabe I war das. Der Unterschied zwischen der richtigen und der falschen Position war nur ein einziger Buchstabe. Wir haben letztes Mal auch gesehen, wie wichtig und notwendig biblisches Unterscheidungsvermögen auch in unserer Zeit ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass dieselbe Thematik oder diese Thematik auch keineswegs neu ist. Denn die gesamte Heilige Schrift gibt uns mehrere Zeugnisse dafür, dass immer wieder für die Wahrheit gekämpft werden musste. Wir haben gesehen, dass Satans Strategie von Anfang an die Verführung zu falscher Lehre war. Wir haben uns den Schöpfungsbericht, besser gesagt die 1. Mose Kapitel 3, den Sündenfall, vorgenommen und gesehen, er streut Zweifel, er verleugnet und am Schluss verzerrt er das, was Gott gesagt hat. Die Schrift gibt uns von da an viele Beispiele des Kampfes um die Wahrheit, um die Bewahrung der Wahrheit und um den Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und deshalb beschreibt Johannes in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien die Merkmale eines wahren Christen und auch die Merkmale des wahren historischen Christentums, der Lehre, die von Anfang an für ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Seine Empfänger standen nämlich auch in der Gefahr, von neuen mystischen Irrlehren unterwandert zu werden. Das war die große Gefahr damals und heute auch. Diese Lehren, damals auch als Gnosis bezeichnet, drohten also das wahre Christentum zu ersticken. Also nicht nur der Abschnitt, den wir gerade betrachten, 1. Johannes 4, Vers 1 bis 6, beschäftigt sich mit dem Thema der Unterscheidung oder der Prüfen der Geister, sondern eigentlich der gesamte Brief. Der gesamte Brief betont nämlich immer wieder, woran man einen echten Christen erkennen kann. Oder besser, woran ich erkennen kann, es geht ja in erster Linie darum, mich selbst zu prüfen anhand dieses Briefes, und woran ich erkennen kann, ob ich ein echter Christ bin. 1. Johannes 5, Vers 13, der Schlüsselvers. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es geht um zu wissen, bin ich echt und habe ich somit Heilsgewissheit. Das ist das Ziel, das der ganze Brief verfolgt. Nun, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, woran erkennen wir das denn? Zunächst einmal am richtigen Wandel, am richtigen Verhalten. Wie zum Beispiel die Heiligung, Kapitel 1, Vers 7. Die praktische Gerechtigkeit, in Kapitel 2, Vers 29. Aber auch Bekenntnis von Sünde, Kapitel 1, Vers 9. Wahre Buße und Gehorsam, Kapitel 2, ab Vers 3. Oder auch Bruderliebe haben wir vor noch nicht allzu langer Zeit auch angeschaut. Aber nicht nur das, es geht nicht nur darum, wie jemand wandelt, das zeigt, wer er ist, wie jemand wandelt, ob er im Gehorsam wandelt oder nicht, ob er in der Liebe wandelt oder nicht, sondern auch an der sogenannten Orthodoxie oder an richtigen Glauben oder an der richtigen Lehre. Das ist das Zweite, was Johannes immer wieder herausstellt. Was glaube ich über Christus? Habe ich den richtigen Glauben? Das ist die Frage, die uns dieser Brief stellt. Johannes war nämlich nun gerade eben in Kapitel 3, Vers 24 mit einem längeren Abschnitt zu Ende gekommen, wir haben das auch zusammen angeschaut, in dem er klar aufzeigte, dass die Merkmale der Kinder, was die Merkmale der Kinder Gottes und die Merkmale der Kinder des Teufels sind. Wir sehen das in Kapitel 3, Vers 10, da heißt es, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Das ist übrigens ein weiterer Vers, der aufzeigt, wie Johannes diese Trennlinie ziehen will zwischen denjenigen, die wirklich errettet sind und denjenigen, die es eben nicht sind. Er hat aufgezeigt, dass eine dauernde, kontinuierliche Abstinenz von Sünde ein Merkmal eines wahren Christen ist. Aber auch, dass ein dauerndes in der Bruderliebe leben ein weiteres Merkmal eines wahren Christen ist. Von Vers 4 bis 24 zieht sich das hin, Kapitel 3. Nun kommt man natürlich automatisch zu der Frage, wenn es um die Liebe geht, wie weit geht denn diese Liebe? Nun, die Grenze der Liebe ist die Wahrheit. Das sehen wir zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 18, dürft diesen Vers gerne auch zusammen aufschlagen, da heißt es, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern was? In Tat und Wahrheit. Die Liebe ist an Wahrheit geknüpft. Oder auch in 2. Johannes, Vers 10, sehen wir die Liebe als Ausübung der Gastfreundschaft hier begrenzt, nämlich in Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Also Liebe hat auch Grenzen. Und die Grenzen werden durch die Wahrheit gezogen. Johannes ruft uns also auf, jetzt in diesem Abschnitt in Kapitel 4, zwar in Liebe zu wandeln, aber nicht naiv zu sein. Er spricht von dem Geist Gottes in Vers 24, am Ende des Verses, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Aber dann kommt er gleich auf das Thema, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Warum? Weil der Heilige Geist ist nicht der einzige Geist, der am Wirken ist in diesem Zeitalter. Es gibt auch noch andere. Es gibt noch andere gefährliche und dämonische Geister. Und die gilt es zu prüfen. Liebe darf niemals über die Frage nach Wahrheit und Irrtum hinwegsehen. Das ist ein kapitaler Fehler. Das dürfen wir nicht machen. Und deshalb war unser Thema letztes Mal schon, und es ist auch heute wieder, die einfache Frage, Wahrheit oder Irrtum? Wahrheit oder Irrtum? Nun lasst uns aber gleich nochmal den Abschnitt lesen, den wir letztes Mal angefangen haben. Ich weiß, ich bin letztes Mal nur bis Vers 1 gekommen. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen weiterkomme. Kapitel 4, 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun, Vers 6, ganz am Ende, macht uns eigentlich klar, worum es Johannes letztendlich geht. Da heißt es, hieraus oder daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Es geht also darum, etwas Schlechtes, Falsches, Irrtümliches von etwas Gutem, Richtigen zu unterscheiden, eben Wahrheit von Irrtum. Letztendlich geht es aber darum herauszufinden, welches die eine wahre apostolische Lehre ist und welches die neuen Erfahrungen von irgendwelchen Irrgeistern sind, von den Gnostikern. Johannes gibt uns in diesen 6 Versen sozusagen einen Crashkurs in der Unterscheidung der Geister. Warum sage ich Crashkurs? Weil er geht nicht auf alle Details ein, er gibt uns einfach die grundlegenden Prinzipien. Wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass die Geisterunterscheidung, dass es darüber sehr viele Theorien gibt und dass das nichts mit irgendeiner mystischen Übung zu tun hat, dass ich in einen Raum komme, oh, ich fühle hier einen Geist oder sowas. Hat nichts damit zu tun, sondern dass es vielmehr darum geht, Lehren auf ihre biblische Wahrheit zu prüfen, auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Letztes Mal haben wir angefangen, die beiden ersten Punkte dieser Lektion über Wahrheit und Irrtum zu betrachten. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern an diese beiden Punkte, das Gebot und den Grund in Vers 1. Und ich möchte das auch nochmal kurz wiederholen, bevor wir jetzt dann zu den eigentlichen Tests der Wahrheit kommen, zu dem eigentlichen Kern der Sache, um den es dann geht. Aber lasst mich das nochmal kurz für euch aufgliedern, für diejenigen, die nicht da waren, auch für diejenigen, die mitschreiben möchten. Der erste Punkt war das Gebot. Vers 1a, das Gebot. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Nun, was war nochmal die simple Aufforderung? Ganz einfach. Glaubt nicht jedem Geist. Glaubt nicht einfach alles. Ja? Mit Geist, habe ich aufgezeigt, ist hier ein Geist eines Propheten oder eines Lehrers gemeint, also ein menschlicher Geist. Es geht also darum, Menschen oder menschliche Geister, die von bestimmten anderen Geistern getrieben werden, ich bereits gesagt habe, geht jede Lehre auf einen Geist zurück, zu prüfen. Wir sollen nicht einfach jedem dahergelaufenen Propheten oder Lehrer Glauben schenken. Wir sollen sie prüfen. Johannes fährt fort. Hier heißt es, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wir haben gesehen, das Wort prüfen wird auch für das Prüfen von Metallen verwendet im Griechischen. Es geht also darum, die Qualität dieser Lehre zu prüfen. Aber auch, weiter noch, ob sie aus Gott sind. Das heißt, ihre Quelle, ihr Ursprung. Die Quelle ist also wichtig. Woher beziehen diese Lehrer, diese Propheten ihre Wahrheiten? Aus dem Heiligen Geist oder aus dem Geist des Antichristen? Und dann nennt uns Johannes auch noch den Grund. Und das war der zweite Punkt, den wir letztes Mal angeschaut haben. In Vers 1, in der zweiten Hälfte, es ist der Grund. Der Grund. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen, heißt es am Ende von Vers 1. Warum sollen wir die Geister unterscheiden? Nun, ganz einfach, weil viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind. Es sind viele. Das heißt, die Gefahr ist klein? Nein, groß, riesengroß. Wie wir letztes Mal gesehen haben, spricht Johannes hier im Zusammenhang des gesamten Briefes nicht nur von offensichtlichen Sekten und Irrlehren, die man auf den ersten Blick erkennen kann, sondern von Irrlehren, die sich in die Gemeinden einschleichen. Das war nämlich hier in diesen Gemeinden der Fall. Und wir lesen auch in Apostelgeschichte 20, Vers 30, wo Paulus spricht zu den Ältesten aus Ephesus, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Aus der eigenen Mitte. Nun, alles klar. Die Lage ist beängstigend, sieht nicht gut für uns aus. Die Welt und unsere Gemeinden sind voller falscher Propheten. Der Teufel und seine Dämonen stehen dahinter und treiben ihr böses Werk voran. Sieht nicht gut aus. Aber es gibt Tests. Tests, woran wir erkennen können, was ist Wahrheit und was nicht. Und deshalb stellen wir uns jetzt die Frage, woran erkennen wir nun den Unterschied? Wie erkenne ich den Unterschied, ob diese Kassette, ob dieses Buch, ob dieses MP3-File, ob diese CD oder was ich auch immer höre, wirklich aus dem Heiligen Geist gesprochen ist oder aus dem Geist des Antichristen? Woher kann ich das wissen? Das ist eine gute Frage. Und deshalb kommen wir jetzt, und das war jetzt alles Wiederholung bis jetzt, kommen wir jetzt zu Punkt 3. Punkt 3 ist der erste Test. Der erste Test. Christologisch. Könnt ihr euch das aufschreiben? Christo und dann einfach logisch. Ja? Christologisch. Es geht also um Christus. Das ist der erste Test. Und den finden wir in den Versen 2 bis 3. 1. Johannes 4, 2 bis 3. Hieran erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Nun, ihr seht, jetzt kommt er wirklich zum Eingemachten. Ja? Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jetzt geht es darum zu erkennen, ah ja, daran können wir es jetzt erkennen. Wer ist der Geist Gottes? Die Menge-Übersetzung sagt ja auch, jeder Geist, der da bekennt, dass Jesus der im Fleisch gekommene Christus oder Messias ist. Oder wörtlich, Jesus der Christus als im Fleisch gekommen. Der erste Test ist also die Frage, hat der Lehrer eine richtige Sicht von Christus? Stimmt seine Christologie, würde der Theologe sagen. Carey sitzt da und grinst. Aber das ist wichtig. Stimmt seine Christologie? Wenn nicht, höre ihm schon gar nicht weiter zu. Das hat gar keinen Sinn. Höre schon gar nicht weiter hin. Wenn seine Christologie nicht stimmt, dann hat alles andere nichts mehr zu sagen. Damit meint der Apostel natürlich nicht einfach jeden, der sagt, ich glaube an Jesus oder ich habe eine Beziehung zu Jesus womöglich noch. Ein solches oberflächliches Verständnis von Christus reicht niemals aus, um ein Lehrer zu sein. Es geht hier immer noch um Lehrer, um Propheten. Ne? Er muss ein allumfassendes und grundlegendes Verständnis von der Lehre über Christus haben und auch vermitteln. Und das sind so einige der Punkte, die ich jetzt hier einfach ein bisschen als Auflistung nennen will. Zum Beispiel seine ewige Präexistenz, dass er schon immer existiert hat. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort. Seine Gottheit, ganz wichtig, Jesus ist Gott. Johannes 1,1, das Wort war Gott. Aber auch genauso wichtig sein Menschsein. 1. Timotheus 2,5, der Mensch Jesus Christus. Und dass beide Naturen Christi unvermischt, unveränderlich und ungetrennt zusammen sind. Man spricht in der Theologie von der hypostatischen Einheit. Wir sagen 100% Mensch und 100% Gott. Dann weiter seine Inkarnation, das heißt seine Fleischwerdung. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1,14. Das haben nämlich die Gnostiker abgestritten. Seine Jungfrauengeburt, der Klassiker, wird auch oft abgestritten. Gezeugt vom Heiligen Geist, Matthäus 1,20. Seine Rolle als Messias, als Erlöser. Seine Person. Sein Wesen, Hebräer 4,15, da heißt es, er ist ohne Sünde. Das ist ganz wichtig. Verstehen wir seine Person, sein Dienst, sein Wesen, seine Lehre. Johannes 7,46 lesen wir, nie hat ein Mensch so geredet. Seine Lehre. Seine Werke, genauso wichtig. Johannes 10,25, die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, sagt Jesus. Sein Dienst, der Menschensohn kam, um zu dienen, Matthäus 20,28. Sein Tod, Römer 5, Vers 6, Christus starb für Sünder. Seine Auferstehung, Apostelgeschichte 4, Vers 10, den Gott auferweckt hat aus den Toten. Seine Himmelfahrt, Epheser 4, 8, emporgestiegen zur Höhe. Seine Wiederkunft, Johannes 14, Vers 3, ich werde wiederkommen. Und so weiter und so weiter. Ihr seht, das Thema ist ziemlich umfassend. Und Johannes geht hier an dieser Stelle nicht auf Details ein. Das hat er nämlich bereits getan. Die Gemeinden, an die er schrieb, die waren bereits unterrichtet in diesen Dingen. Und wir sind es ja auch. Wir haben ja Christologie auch schon gehabt mit Carrie. Hier heißt es in Kapitel 1, die Versen 1 bis 2, heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens, das Leben ist erschienen, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch. Und das sind die Empfänger, das ewige Leben, das bei dem Vater war. Und später ermahnt er sie dann immer wieder, dabei zu bleiben bei dem, was sie von Anfang an gehört haben. Das spricht davon, dass die Empfänger dieses Briefes bereits belehrt waren. Sie kannten das Evangelium, sie kannten die wahre Botschaft, sie kannten die wahre apostolische Lehre. Diese authentische Botschaft von Christus, das Wort oder die Botschaft des Lebens oder des ewigen Lebens und auch seine Person, ja? Dass eine echte Person war, aus Fleisch und Blut, ein echter Mensch, aber trotzdem auch 100% Gott. Dieses Leben wurde manifestiert, dieses Wort für erscheinen, kann man auch mit manifestieren übersetzen. In Christus ist Gott greifbar geworden, nahbar. Ja? Er ist uns nahe gekommen in Christus. Und genau das stritten die Gnostiker ab. Zurück zu unserem Vers 2. In Vers 2 heißt es hier, bekennt, wer Jesus Christus als im Fleisch bekennt. Das meint hier ein kontinuierliches, öffentliches Bekennen, also eine dauernde Handlung. Jeder Geist meint hier nicht, dass es allenfalls mehrere heilige Geister gibt, so wie das einige Personen auch annehmen, sondern vielmehr, dass die menschlichen Geister, der wahren Lehrer, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen. Versteht ihr das? Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, es gibt nicht mehrere heilige Geister, sondern jeder Geist, der bekennt, das ist ein menschlicher Geist, der hier das bekennt. Und der ist getrieben natürlich vom Heiligen Geist. Nun, um gerettet zu sein, müssen wir sicherlich nicht Experten in Christologie sein. Ich will euch jetzt hier nicht Angst machen, oder ihr müsst erstmal Theologen sein, bevor ihr rettet sein könnt. Darum geht's nicht. Aber wir müssen trotzdem einige grundlegende Dinge verstehen über Christus. Über seine Gottheit, über sein Menschsein, über sein Sühneopfer. Ich muss wissen, wie werde ich errettet? Ansonsten kann ich nicht gerettet sein. Wenn er nicht Gott war, dann wäre sein Leben nicht vollkommen, nicht sündlos gewesen. Und wir hätten keine vollkommene Gerechtigkeit, die uns zugeschrieben werden könnte, gemäß 2. Korinther 5,21. Oder auf der anderen Seite, wenn er nicht wirklich Mensch war, dann wäre sein Opfer am Kreuz bedeutungslos für uns, er wäre gar nicht wirklich gestorben. Wenn also ein Lehrer diese Dinge vertritt, dann hat er den ersten Test bestanden. Wenn nicht, heißt es hier weiter in Vers 3, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Eine solche Lehre ist zu verwerfen. Ein solcher Mensch redet nicht aus Gott. Das heißt, er hat seinen Ursprung, seine Lehre hat ihren Ursprung nicht in Gott, sondern aus einer anderen Quelle. Und dann heißt es hier weiter, und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Nun, über den Antichristen haben wir uns schon unterhalten, als wir Kapitel 2, die Verse 18 bis 28 zusammen angeschaut haben. Das nimmt natürlich Bezug auf diesen zukünftigen letzten Weltherrscher, der von Satan angetrieben sein wird und sich an die Stelle Christi setzen wird. Anti bedeutet ja auch anstelle von. Alle, die nun seiner Rebellion folgen, das heißt in derselben Art und Weise Christus verleugnen, Christus falsch darstellen, Christus in einer falschen Art verkündigen, die dieser Rebellion folgen, und das sind alle, die nicht der Wahrheit, die nicht die Wahrheit lehren und predigen, die reichen dem antichristlichen Geist die Hand und machen sich letztendlich selbst zu Antichristen. Das haben wir in Kapitel 2, Vers 18 bis 19 gesehen. Johannes spricht von Antichristen in der Mehrzahl, und da meint er diese falschen Lehrer. Da meint er nicht diesen letzten Weltherrscher, sondern er meint diese falschen Lehrer, die im Geist des Antichristen ihr Werk vorantreiben. Und der richtige, der endgültige Antichrist, der wird noch kommen, heißt es hier, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Es liegt noch in der Zukunft. Aber sein Geist ist bereits unter denen wirksam, die sich schon jetzt seiner Rebellion gegen Gott anschließen. Und jetzt ist er schon in der Welt, heißt es hier. Die wirksame Kraft, die dahinter ist, ist natürlich niemand anderes als der Teufel selbst und seine Dämonen. Ein Kommentator fasst das so zusammen, Zitat: Diese falschen Lehrer, die das wahre Wesen des Sohnes leugneten, der gleiche dämonische Betrug, der den letzten Weltherrscher hervorbringen wird, welcher dann als der falsche Christus regiert, versucht beständig, das wahre Wesen Jesu Christi zu verdrehen und das Evangelium zu verzerren. Der letzte Antichrist wird nichts Neues sein, sondern die letztendliche Verkörperung aller antichristlichen Geister, die die Wahrheit verdreht und von Anfang an satanische Lügen verbreitet haben. Das ist also der erste Test. Der antichristliche Geist versucht immer, das Wesen, die Lehre über Christus zu verdrehen, falsch darzustellen. Wahres Christentum beginnt logischerweise mit einem richtigen Verständnis von Christus. Es ist eigentlich traurig, dass man das so betonen muss heute. Aber gerade in der heutigen Zeit scheinen viele das vergessen zu haben, dass wahres Christentum mit einem richtigen Verständnis von Christus beginnt. Christentum dreht sich nicht um unsere Bedürfnisse, um unsere Sorgen, um unsere Probleme, um irgendwelche anderen Lebenshilfen, auch nicht um irgendwelche Philosophien über leeren Betrug, wie es Paulus nennt, sondern es geht in erster Linie um Christus. Ein wahrer Prediger Gottes wird also ein richtiges Verständnis von Christus verkündigen. Er wird Christus so darstellen, wie er sich selbst in der Schrift offenbart. Er wird keinen kosmischen Psychotherapeuten aus ihm machen oder einen göttlichen Automaten, von dem man sich jeden Wunsch erfüllen lassen kann, wenn man nur genügend Glauben hat. Er wird Christus auch nicht verniedlichen, in einer anderen Form verfälschen, ihn als Gossenkumpel darstellen und den ungläubigen Menschen verkündigen, dass Jesus einfach ihr Freund ist und einen wunderbaren Plan für ihr Leben hat. Solange diese Menschen nicht Buße getan haben, ist Jesus Christus alles andere als ihr Freund. Er ist ihr Richter. Was steht da in Matthäus 25, Vers 31 bis 32? Ich lese euch das vor. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und was passiert schließlich mit den Ungläubigen? Vers 46. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe. Christus ist Herr. Christus ist König. Christus will, dass wir uns ihm unterwerfen und Buße tun. Und dann, ja erst dann ist er auch unser Freund, wie wir es vorhin gesungen haben. Seht ihr, wie viele Irrtümer hier umherschwirren in unseren Kreisen heute? Falsche Ansichten, Und lasst uns deshalb auf der Hut sein, aufpassen und auf die Details achten. Ich höre das oft, ja, ihr nehmt das alles so genau hier in der Bibelgemeinde und ja, das ist doch Haarspalte. Ich sage, nein, gerade die Details sind so wichtig und da liegt meistens der entscheidende Unterschied auch. Und auch wenn die Unterschiede manchmal sehr schwer zu erkennen sind, es ist nicht einfach, lasst uns darauf achten, was jemand über Christus verkündigt, ob es mit dem Christus übereinstimmt, den wir aus der Schrift kennen. Wir alle haben das Wort Gottes. Wir können die Evangelien lesen. Wir können sehen, wer Jesus Christus ist. Er wird uns darin vorgestellt. Oder ob er einen anderen, einen falschen, einen neuen, modernen Christus verkündigt. Nun denken vielleicht einige unter uns, ach, wie soll ich das bloß schaffen? Ja. Ich meine, ich bin kein Theologe, ich bin auch nicht so gerissen wie der Teufel und seine Dämonen. Die haben immerhin schon tausende von Jahren Erfahrung, die kennen den Menschen durch und durch, wie sie ihn verführen können. Nun, hier kommt eine Ermutigung in Vers 4. Und das ist so ein Einschub, den Johannes jetzt hier macht. Das ist die Versicherung des Sieges. Punkt 4, die Versicherung des Sieges, Vers 4. Bevor Johannes nun zu seinem nächsten Test kommt, will er seine Empfänger ermutigen. In Vers 4, hier heißt es, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Die Menge-Übersetzung sagt hier auch, der in euch wirksam ist. Jeder wahre Gläubige hat den Heiligen Geist in sich wohnen. 1. Korinther 6, Vers 19. Und wird von ihm mittels des Wortes Gottes in die Wahrheit geführt. Das haben wir schon in 1. Johannes 2, Vers 27 gesehen, wo es heißt, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge und so wie sie euch belehrt, werdet ihr in ihm bleiben. Wir haben einen starken Verbündeten in diesem Kampf. Das ist der Heilige Geist. Der Vers hier, der Vers 4, ist eine Versicherung, dass kein wiedergeborener Mensch so weit von der Wahrheit abfallen kann wie diese Irrlehrer. Wir können auch verführt werden, wir können auch uns irren, aber ein wahrer wiedergeborener Mensch wird nicht so weit definitiv in den Irrtum abfallen wie diese Menschen, die hier beschrieben sind in diesem Kapitel. Der natürliche, nicht wiedergeborene Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes und deshalb muss man wiedergeboren sein, um die Wahrheiten der rettenden Botschaft überhaupt verstehen zu können. Lasst uns mal zusammen aufschlagen. 1. Korinther, das ist eine ganz bekannte Stelle, 1. Korinther 2. 1. Korinther 2, wir lesen ab Vers 12 bis 16. Da heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Die Elberfelder sagt auch, wir haben Christi Sinn. Wir haben Christi Sinn, das bedeutet, dass wir Gottes Gedanken denken. Wir haben seinen Sinn. Umgekehrt kann man natürlich die Frage stellen, wenn jemand dermaßen von der Wahrheit abirrt, ob er den Heiligen Geist überhaupt hat, ob er überhaupt errettet ist. Menschen, die offensichtlich unbelehrbar sind, die biblische Wahrheit von sich stoßen, können unmöglich errettet sein. Auch wenn sie noch so bekennen, dass sie eine Beziehung zu Jesus haben oder sich entschieden haben, irgendeinmal in der Vergangenheit oder sonst was. Sie kennen den wahren Christus nicht, den Christus der Schrift. Was sagt Jesus in Matthäus 7, 21? Heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Oder auch Gesetzlose steht hier auch in manchen Übersetzungen. Ihr seht schon, wo das hinführt. Aber die Frage ist natürlich, was ist jetzt die Ermutigung hier? Was ist nun die Ermutigung für die wahren Gläubigen? Nun, Johannes schreibt hier an seinen Empfänger, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Wenn aber jemand den Geist Gottes hat, dann hat er sie überwunden. Das bedeutet die falschen Propheten und ihre Lehren. Überwunden bedeutet hier in dem Zusammenhang natürlich ihre Einflüsse überwunden, besiegt oder auch überlegen sein. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, führt uns in alle Wahrheit. Er erhält unseren Verstand, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wie ich schon sagte, in Kapitel 2, Vers 20 und 27 sehen wir das, was ich vorhin schon angesprochen habe, in 1. Johannes 2, 27. Damit werden aber nicht die Lehrer in der Gemeinde überflüssig gemacht. Das ist damit nicht gemeint. Das wird leider auch oft so verstanden. Der Heilige Geist lehrt mich ja, ich brauche niemanden, der mich belehrt. So ist das nicht zu verstehen. Sondern es geht hier darum, dass der Heilige Geist, das heißt sein inspiriertes Wort, die einzige Quelle ist, aus der wir lernen sollen. Man kann es auch anders sagen, wir haben es nicht nötig, dass uns jemand anders, auf eine andere Art belehrt, als aus dieser Quelle, aus Gottes Wort. Und somit haben wir den überwunden, heißt es hier in unserem Text, welcher in der Welt ist. Das ist natürlich im Zusammenhang des gesamten Briefes niemand anderes als der Teufel. Die Gefahr ist zwar groß, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Johannes. Denn derjenige, der in euch ist, der Heilige Geist nämlich, das erkennen wir auch im Zusammenhang mit Versen 2 und 3, der Heilige Geist, er ist stärker, er lehrt und leitet euch, Kapitel 2, Vers 20 und 27, der ist stärker als der in der Welt ist, der Teufel und seine Knechte, seine falschen Propheten, die er uns auf den Hals hetzt. 1. Johannes 5, 19 sehen wir das, oder auch Epheser 2, 2, der Fürst, der in der Luft herrscht, diese Welt. Ein Kommentator fasst das so zusammen. Gläubige müssen sich vor falschen Lehren bewusst und vor ihnen auf der Hut sein. Also es geht nicht so, dass wir sagen, naja, der Heilige Geist beschützt mich ja, also ich muss überhaupt nicht aufpassen, kann einfach durchs Leben gehen und alles. Nein, so ist es nicht. Wir müssen vor falscher Lehre auf der Hut sein, wir müssen uns das bewusst sein, dass es viele falsche Propheten gibt, aber sie brauchen sich nicht zu fürchten, weil sie durch die neue Geburt und den innewohnenden Heiligen Geist eine Kontrollvorrichtung gegen falsche Lehren besitzen. Finde ich ein schönes Wort hier, Kontrollvorrichtung. Der Heilige Geist führt echte Christen in die gesunde Lehre ein und bezeugt, dass sie bereits errettet sind. Wahre Gläubige haben nichts zu fürchten, denn selbst des Teufels Herrscharen und ihre Täuschungen können sie nicht aus der Hand des Herrn reißen. Wie in 2 Vers 18 bis 27 finden wir auch hier, dass der Schutz vor und der Sieg über den Irrtum garantiert ist durch die gesunde Lehre und den innewohnenden Heiligen Geist, der den Verstand erhält. Zitat Ende. Also der Heilige Geist ist unser Verbündeter, der uns mittels seines Wortes hilft zu unterscheiden. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand, damit wir das Wort Gottes verstehen und glauben können und auch biblisches Unterscheidungsvermögen erlernen. Auch hier ist wiederum nicht eine mystische Form von Führung oder Leitung durch den Geist gemeint, sondern der Heilige Geist führt uns heute durch sein Wort. Wir können das auch vergleichen, Epheser 5, 18 mit Kolosser 3, 16. Wenn wir vom Geist erfüllt sind, sind wir vom Wort erfüllt. Die Konsequenzen sind dieselben. Also einmal mehr bekommen wir auf diesen Punkt zurück, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes gut kennen sollten, um die Geister unterscheiden zu können. Durch dieses Wort führt und leitet uns auch der Heilige Geist. Das ist also der vierte Punkt. Der Sieg ist uns sicher. Wir haben einen starken Verbündeten. Aber lasst uns jetzt noch zum zweiten Test übergehen. Der erste Test war die Christologie des Lehrers. Und der zweite Test, Punkt 5, der zweite Test, bibliologisch. Also Biblio und dann wiederum logisch. Vers 5 bis 6 heißt es: Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt, das ist jetzt Elberfelder, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Die Menge-Übersetzung sagt hier, sie stammen aus der Welt, deshalb reden sie aus der Welt heraus oder nach der Denkart der Welt. Wörtlich heißt es hier, aus der Welt heraus reden sie. Sie reden, wie die Welt redet, oder was sie sagen, hat die Qualität der Welt. Sie steht hier wiederum im Kontrast zu den echten Gläubigen in Vers 4 und meint somit die falschen Propheten, die falschen Lehrer. Die Welt ist einmal mehr das böse, vom Teufel kontrollierte Weltsystem, 1. Johannes 5, Vers 19. Und das Reden bezieht sich hier im Zusammenhang auf die falschen Lehrer und bedeutet deshalb ein Verkündigen, ein Lehren. Das ist also nicht irgendwie so ein Kaffeekränzchen, so ein Zusammenreden, sondern es ist ein Reden, ein Lehren, ein Verkündigen. Ja? Sie reden aus der Welt heraus. Sie sind weltlich, könnte man auch sagen. Das heißt, sie haben ihren Ursprung, ihre Inspiration, ihre Quelle aus der Welt. Und deshalb lehren und verkündigen sie auch weltliche Lehren. Und wisst ihr was? Die Welt hört ihnen zu. Die Welt hört das gerne. Das lesen wir hier auch. Und die Welt hört sie. Das meint hier nicht einfach nur ein Hören, ein zur Kenntnis nehmen, sondern ein Hören zum Gehorsam, ein Hören zum das Tun. Die Welt hört gerne falschen Lehrern zu. Oder auch verweltlichte Christen. Das ist ein guter Test für einen Lehrer. Von was redet er sonst noch, nebst der Lehre über Christus? Vielleicht ist es so, dass seine Christologie zunächst mal okay scheint, auf den ersten Augenblick. Und dann ist die Frage, was redet er sonst noch? Was verkündigt er sonst noch? Und auch, wer hört ihm zu? Es ist vielleicht auch interessant, auch mal das Publikum zu betrachten. Die Welt, hört ihm die Welt zu? Diejenigen, die ihre eigenen Sünden lieben, die ihr eigenes Vergnügen lieben? Oder diejenigen, die die Wahrheit lieben? Leute, das liebe ich so an euch. Ihr kommt hierher am Sonntagmorgen, um eine Stunde lang mir zuzuhören, wie ich euch vollpredige. Aber ich weiß, ihr liebt die Wahrheit und deshalb seid ihr hier. Nicht, weil ihr Vergnügen und Spaß und Spiel wollt, sonst würdet ihr nicht hierher kommen. Und das finde ich genial. Aber das ist das, worauf wir schauen können. Was lehrt dieser Lehrer sonst noch, nebst seiner Christologie, und wer hört ihm zu? Basieren seine Lehren auf göttlicher Weisheit aus Gott? Das ist damit gemeint, seinen Ursprung in Gott haben. Oder redet er eben aus der Welt heraus, gemäß der Denkweise, der sündigen Denkweise der weltlichen Gesellschaft? Das ist hier im Blickfeld. Es geht also darum, ob ein Lehrer das Wort Gottes, die apostolische Lehre verkündigt oder seine eigenen weltlichen Ideen. Ich muss in dem Zusammenhang, ich komme nicht darum herum, in dem Zusammenhang an unsere benutzerfreundlichen Gemeinden zu denken, an unsere Emerging Church oder postmoderne Kirche, wie sie auch genannt wird. Sie meinen, sie müssen ihre Botschaft kontextualisieren, nennen sie das. Wir würden sagen, anpassen. So dass sie den Ungläubigen der Welt kein Anstoß ist. Und das habe ich schon selbst gehört von solchen Leuten. Man kann heute nicht mehr einfach nur predigen. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Die Leute wollen was erleben. Ja? Merkt ihr, wer hier den Ton angibt? Ist es Gott oder ist es die Welt? Die Welt will was erleben, ja. Aber die Welt will nicht die Wahrheit hören. Das Publikum gibt hier den Ton an. Die Welt. Die ganze Bewegung der Willow Creek und Saddleback und Emerging Church und wie sie alle heißen, sind hier in diesem Vers angesprochen. Sie reden aus der Welt, meisten oder größtenteils. Und wisst ihr was? Die Welt hört sie. Seht euch einmal die Besucherzahlen an von diesen Gemeinden. Aber ist es das, was Gott will? Nein. Denn hier geht es nun weiter in Vers 6, lest euch das mal durch. Hier kommt von einem Apostel persönlich eine totale Abfuhr an diese weltlichen Ideen. Hier heißt es, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Ganz einfach. Entweder hört ihr auf uns, dann seid ihr aus Gott, oder dann hört ihr nicht auf uns, dann seid ihr nicht aus Gott, sagt der Apostel. Wir und uns meint die Apostel hier, das wird im Griechischen betont, man könnte auch sagen, wir selbst, wir höchstpersönlich. Die Träger der apostolischen Lehre, es gibt auch Kommentatoren, die der Überzeugung sind, dass es hier auf alle wahren Christen bezieht, das kann natürlich auch sein, aber ich denke im Zusammenhang des gesamten Briefes hier eher und auch des Abschnitts, worum es hier geht, dass es sich auf die apostolischen Lehrer oder auf die Träger der apostolischen Lehre bezieht, die apostolische Lehre in Kontrast setzen wollen, oder Johannes will die apostolische Lehre in Kontrast setzen mit diesen weltlichen Ideen. Es geht immer noch darum, das, was von Anfang an war, in Kapitel 1, 1 bis 2 oder auch in 2, Vers 24, sehen wir es noch einmal, was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Diese wahre Lehre, die die Apostel ein für alle Mal überliefert haben, zu bewahren und zu schützen. Und dieser Tausch der Pronomen ist im Johannesbrief auch nicht unüblich. Wir sehen das zum Beispiel, ich gebe euch jetzt ein Beispiel in Vers 2. Da heißt es, und das Leben ist geoffenbart worden und wir, die Apostel, haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch, den Empfängern, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns, den Aposteln, geoffenbart worden ist. Oder auch in Vers 4 heißt es, und dies schreiben wir, die Apostel, damit unsere, der Apostel und der Empfänger, Freude vollkommen sei. Seht ihr das? Es findet immer ein Tausch statt von Pronomen. Das macht den Johannesbrief etwas schwierig zum Lesen. Und genauso können wir jetzt Vers 6 in Kapitel 4 auch verstehen. Hier heißt es, wir, die Apostel, sind aus Gott. Wer von euch Empfängern Gott erkennt, hört uns, die Apostel. Wer von euch Empfängern nicht aus Gott ist, hört uns, die Apostel, nicht. Versteht ihr das? Ist nicht so einfach, das Konzept, aber es geht einfach darum, Johannes schreibt in apostolischer Autorität und sagt, dieses ist die wahre, die einzige Lehre. Wer darauf hört, ist aus Gott. Wer darauf nicht hört, ist nicht aus Gott, ist nicht wiedergeboren. Ja? Das beinhaltet natürlich auch alle, die Lehre der Apostel 1:1 weitergeben. Jeder, der das Wort Gottes treu predigt, logischerweise. Und dazu kommt noch, dass sich der ganze Abschnitt, hier in 1. Johannes 4, 1 bis 6, sowieso darum dreht, in erster Linie Lehrer zu prüfen. Das ist im Blickfeld. Es geht nicht um alle Christen, sondern hier geht es wirklich jetzt spezifisch um diese falschen Propheten. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einem falschen und einem echten Propheten? Und welche Geister sie antreiben? Es geht also um Lehrer, die entweder falsche Propheten sind, Vers 1b, oder eben die wahre apostolische Lehre verkündigen. Ja? In Vers 5 spricht Johannes auch von denjenigen, die aus der Welt sprechen. Das Reden deutet hier auch auf Propheten und Lehrer hin, eben ein Reden, ein Verkündigen, schon gesagt. Und diese werden nun im Kontrast zu den wahren Vertretern der apostolischen Lehre gesetzt, die eben aus Gott und nicht aus der Welt reden. Wer also aus Gott ist, und das spricht jetzt von allen Christen, also aus ihm geboren ist, der hört auf das, was die Apostel ein für alle Mal überliefert haben. Wer dagegen nicht aus Gott ist, also nicht aus ihm geboren, hört eben nicht darauf. So einfach, so klar. Aus Gott sein bedeutet wiederum seinen Ursprung haben in, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und das hört auf uns, wie gesagt, bezieht sich hier auf einen glaubenden Gehorsam. Nicht ein Hören, ein Wahrnehmen, sondern einen glaubenden Gehorsam gegenüber dieser Lehre. Die wahren Lehrer verkündigen also das Wort Gottes, die Wahrheit oder eben die apostolische Lehre. Keine weltlichen Ideen, keine Kontextualisierung, keine Verschönerung des Evangeliums, sondern nur das Wahre. So wie Paulus dem Timotheus schreibt in 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17, da heißt es, du aber, und hier wird er auch in Kontrast gesetzt zu den falschen Lehrern, die er gerade vorher 13 Verse lang beschrieben hat, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingesetzt hineingegeben und nützt dich zur Lehre, zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Von wem hat Timotheus gelernt? Von wem du gelernt hast? Von einem Apostel, von Paulus. Was hat die Kraft, ihn weise zu machen? Die Heiligen Schriften. Damals das Alte Testament. Wenn wir also das zusammennehmen, die apostolische Lehre heute für uns im Neuen Testament und das Alte Testament zusammen, sind wir völlig ausgerüstet. Ja? Ein Kommentator formuliert das auch so, Zitat, es, also das Wort Gottes, ist sicherer als menschliche Erfahrungen und Gefühle, 2. Petrus 1, 19. Es bleibt für immer, 1. Petrus 1, 25. Es ist vertrauenswürdig bis ins kleinste Jota und Strichlein, Matthäus 5, 18. Es ist unveränderlich und ewig, Jesaja 40, Vers 8. Und es ist der Standard für Wahrheit, Johannes 17, Vers 17. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 24, 35, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und damit ergibt sich schließlich Folgendes, Vers 6 am Ende, hieraus, das ist jetzt so, wie sagt man, eine Zusammenfassung, eine Summarisation, also er nennt das alles jetzt zusammen, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums, der Täuschung oder des Trugs, sagt hier auch die Mengenübersetzung. Wiederum sind hier, wie in Vers 1, die menschlichen Geister der Propheten und Lehrer im Blickfeld. Im übertragenen Sinn könnte man auch sagen, hieran erkennt ihr den menschlichen Geist eines Lehrers, der von der Wahrheit spricht, und den menschlichen Geist eines Lehrers, der Irrtümer verbreitet. Ja? Daran können wir es messen, was jemand verkündigt. Wahrheit oder Irrtum. Lass mich das Wichtigste jetzt nochmal zusammenfassen, ganz praktisch für uns. Johannes fordert uns auf. Er sagt, prüft die Geister. Das ist keine mystische Übung, keine Gefühlssache, keine Teufelsaustreibung, keine geistliche Kriegsführung. Nein, es ist lediglich das Unterscheiden einer Lehre, eines menschlichen Geistes und von welcher Quelle er seine Lehre bezieht. Vom Geist des Antichristen, vom Heiligen Geist. Die Aufforderung richtet sich hier nicht ausschließlich an besonders begabte Christen, sondern an alle. Ihr könnt euch noch erinnern, in Kapitel 4, Vers 1 heißt es, Geliebte. Das sind alle gemeint. Frauen, Männer, egal welche soziale Schicht, ist völlig egal. Egal ob am Anfang des Glaubens oder ein Vater des Glaubens, egal. Alle sind aufgerufen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist. Und warum sollen wir das tun? Die Begründung, weil die Gefahr groß ist, weil es viele falsche Propheten sind, die in die Welt hinausgegangen sind. Das gilt auch für heute. Die Gefahr lauert überall, aber es gibt Kriterien, anhand der wir diese Geister unterscheiden können. Diese Lehren. Die Tests für die Wahrheit sind klar und deutlich. Worauf müssen wir also achten, wenn wir einem Lehrer zuhören, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir einen Vortrag hören, wenn wir an eine Konferenz gehen, was auch immer, wo auch immer. Und ich gebe euch jetzt hier einfach noch eine kleine Liste, diejenigen, die das aufschreiben möchten, ich kann euch das dann auch mal per E-Mail zuschicken oder ausdrucken, einfach so eine kleine Checkliste, auf was ihr schauen könnt, gemäß diesen beiden Prüfungskriterien, wenn ihr ein Buch lest oder wenn ihr einen Vortrag hört. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was lehrt der Prediger, Lehrer, Autor über Christus? Was lehrt der Lehrer, Autor oder Prediger über Christus? Hat er eine biblische Sicht von Christus? Stellt er ihn richtig dar? Das heißt, ausgewogen? Ist es der Christus der Schrift, so wie er sich in der Bibel, im Wort Gottes, offenbart? Ist Christus Retter, Liebender, Barmherziger, aber auch Heiliger und Richter? Ist er auch König und Herr? Fordert er auch Gehorsam ein oder ist er nur so ein kosmischer Osterhase, der uns alle Wünsche erfüllt? Wird er als 100% Gott und 100% Mensch dargestellt? Glaubt der Autor an die Gottheit Christi? Glaubt er an die Menschheit Christi? Die Trinitätslehre wäre da auch noch ein Punkt, den man reinbringen könnte. Glaubt er, dass Jesus ein echter Mensch mit einem Körper aus Fleisch und Blut hier auf der Erde war oder ist? Glaubt der Autor an die leibliche Auferstehung, Jungfrauengeburt, Herrschaft oder Tod Christi? Glaubt er an die Wunder, die Christus tat? Glaubt er den Worten, die Christus sprach? Glaubt er an die Bedeutung des Sühneopfers oder sagt er, naja, Jesus war einfach ein Vorbild für uns und er ist halt für eine gute Sache gestorben? Nein, nein. Ist seine Lehre, dreht sich seine Lehre um Christus? Verkündigt er Christus? Oder geht es um Menschen? Ist er anthropozentrisch, menschzentriert? Geht es um die Menschen viel mehr als um Christus? Und vieles mehr könnte hier aufgeführt werden. Aber das sind so die Dinge, auf die ihr als erstes schauen könnt. Was sagt er über Christus? Wie stellt er ihn dar? Wie verkündigt er Christus? Und das zweite ist dann, folgt der Lehrer, Prediger, Autor der klaren Lehre des Wortes Gottes. Hier wird das Spektrum natürlich jetzt erheblich breiter, aber ein paar gute Fragen auch hierzu. Redet der Lehrer aus der Welt oder aus Gott? Was sind die Dinge, die er verkündigt? Sind das weltliche Ideen? Sind seine Ansichten von einer biblischen Weltanschauung geprägt oder haben sie einen Ursprung in weltlichen Ansichten? Zum Beispiel Evolution, Psychologie, Mystizismus, Philosophie, Spiritismus, positives Denken oder andere Religionen. Vermischt er das irgendwie? Ja? Redet oder schreibt der Lehrer, was die Welt hören will oder was wahr ist? Meistens schließt sich das aus. Ja? Was bestimmt seine Lehre? Sind es Zahlen und Erfolg? Erfolg in Anführungsstrichen natürlich. Oder ist es die Wahrheit? Um was geht es ihm? Was ist sein Anliegen? Seine Leidenschaft vielleicht auch. Legt er das Wort Gottes aus oder legt er etwas hinein, das nicht da hinein gehört? Stellt er sich voll und ganz unter die Autorität und Allgenügsamkeit der Schrift, 2. Timotheus 3, Vers 16, oder nimmt er etwas hinweg oder fügt er etwas hinzu? Hält er sich an die apostolische Lehre und das, was von Anfang an war? Bleibt er dabei? Oder glaubt er, das Evangelium müsste verbessert, modifiziert oder eben kontextualisiert werden, um von den heutigen Menschen akzeptiert zu werden? Und vieles mehr könnte auch hier hinzugefügt werden, aber ihr seht auch da so ein bisschen, auf was ihr schauen könnt. Ihr könnt sehen, wir sind nicht hilflos. Wir haben die Werkzeuge, um Geisterunterscheidung zu praktizieren. Wir haben den Heiligen Geist, das haben wir in Vers 4 gesehen, die Ermutigung. Wir haben gelernt, dass der in uns ist, der Heilige Geist uns auch die nötige Kraft und Einsicht gibt, diese Lehren zu unterscheiden. Das tut er anhand seines Wortes. Und ich möchte euch einfach ermutigen, kritisch zu sein, die Geister zu prüfen, wachsam zu sein. Wir müssen uns nicht fürchten, aber wir sollen wachsam sein. Indem wir fleißig die Schriften studieren und prüfen, ob es sich so verhält, wie das die Berührer in Apostelgeschichte 17, 11 getan haben. Und uns bewusst sind, dass unser Widersacher, der Teufel, umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. In einer Welt voller falschen Propheten müssen wir ständig die Geister prüfen, auch im Alltag, achtsam sein. Was sehen wir uns an? Was lassen wir in unseren Kopf hinein, in unser Denken? Weil unser Denken bestimmt letztendlich unser Leben. Lass uns hier auch achtsam sein. Nur dann können wir dem Befehl, der uns im Judasbrief gegeben wird, nachkommen, wo es heißt, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas, Vers 3. Und nur so können wir diesen kostbaren Glauben, dieses wunderbare Evangelium in seiner Reinheit und Klarheit für uns und für zukünftige Generationen von Gläubigen bewahren. Amen. Lasst uns noch zusammen beten.
Wir vertrauen darauf, dass Gott Sie durch diese Worte zurüstet und erbaut. Weitere Informationen zu dem Dienst der Bibelgemeinde Berlin finden Sie auf unserer Webseite unter www.bibelgemeindeberlin.de. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.